Gesegneten Abend. Wir sind in 1. Petrus Kapitel 3, ja etwa Vers 9, Vers 10. Es geht um die, in diesem Abschnitt Kapitel 3, Vers 8 bis 22, geht es um zwischenmenschliche Beziehungen allgemein. Das ist ein sehr allgemeiner, Petrus spricht hier sehr allgemein. Wenn ich sage, Petrus spricht übrigens, dann meine ich immer, Petrus spricht durch den Heiligen Geist. Der spricht als Apostel. Und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass das, was wir hier lesen, das ist das Wort Gottes. Und wir versuchen mit der Hilfe Gottes, seine Gedanken nachzudenken. Dann haben wir Gottes Gedanken nachgedacht. Ich lese von Vers 8 noch einmal: Schließlich seid alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, liebend, herzlich und feinfühlig, freundlich gesinnt und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit Schimpfwort. Im Gegenteil, segnet, in dem Wissen, dass ihr hierzu gerufen wurdet, damit ihr Segen erbt. Das hatten wir gestern noch gelesen. Wir wurden gerufen zum Segnen und damit wir selber dann Segen erben. Also es war Gottes Absicht, dass wir Segen bekommen, und zu diesem Segen hat er uns gerufen. Mit dieser Absicht hat er uns gerufen, dass wir Segen erben. Wir könnten also auch lesen, da ihr wisset, oder ihr wisset, dass ihr gerufen wurdet mit der Absicht, dass ihr Segen erbt. Und wir haben gestern noch kurz das Wort Segen beleuchtet. Segen heißt alles das, was unser Leben fördert. Fluch ist das Gegenteil, das fördert das Sterben, den Tod. Und wenn wir jemanden segnen, dann beten wir um den Segen Gottes für ihn und beten, dass er das bekommen möge, was er braucht, damit sein inneres Leben gefördert wird, vielleicht auch das Äußere, das materielle Leben, aber vor allem das Innere, dass er geistlich vorankommt. Und dazu hat er uns gerufen, dass wir segnen, mit der Absicht, dass wir dann in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit Segen erben. Vielleicht sogar schon hier im Diesseitigen. Es gibt so viel Segen. Und wie ist dieser Segen zu erlangen? Er spricht hier gleich weiter in Vers 10. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der bringe seine Zunge dazu, vom Bösen zu lassen und seine Lippen nicht Trügendes zu reden oder Betrügerisches zu reden. Wer das Leben lieben will und gute Tage sehen will, man könnte auch sagen, wer Segen haben möchte, wem es gut geht, wer gerne möchte, dass es ihm gut geht, der soll jetzt dazu schauen, dass sein Mund, der soll über seinen Mund aufpassen. Also hier ist ein Weg zum Segen, ist, dass man Acht gibt auf den Mund bzw. auf die Zunge. Und er sagt, er bringe seine Zunge dazu, mit dem Bösen aufzuhören. Ja, manchmal muss man aufhören mit Reden. Es gibt manche Gespräche, wo man merkt, oh, jetzt muss ich schweigen. Und es ist oft gut, es ist wichtig, dass man weiß, wann muss man schweigen und wann muss man reden. Es gibt gewisse Fragen, da merkt man schon, wenn wir jetzt da noch weiterreden, dann kommt die Wolke, dann kommt ein Gewitter und dann kommt das Sündigen, das erscheint dann schon am Horizont und dann ist gut, wenn man aufhört. Wir wollen jetzt nicht darüber weitersprechen. Der zügle seine Lippen, der schaue, dass seine Lippen nicht Falsches reden. Unsere Lippen sollen ja was Richtiges reden, nicht Falsches. Es ist sehr, sehr leicht, dass wir ungenau sind mit den Lippen. Überhaupt, wir reden ja sehr viel und gerade beim Reden sündigt man sehr leicht. So schnell ist eine Sünde auf den Lippen. Die Art und Weise, wie man es gesagt hat, oder ein Wörtchen zu viel. Oft ist nur ein Wort, aber dieses eine Wort hat dem ganzen Satz einen Ton verliehen, dass man merkt, ups, das ist nicht gut gewesen. Und manchmal ist es das Wort doch. Das Wort doch drückt manchmal Ungeduld aus. Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber wenn du doch endlich aufhörst, oder wenn du doch aufhörst, das ist dieses doch, ja, so komm doch, ja, doch heißt, ich bin ungeduldig, komm doch, oder? Vielleicht hätte ich nur sagen sollen, komm, dann klingt es anders. Oft ist nur ein Wort. Also das ist das eine, Segen, da muss man Acht geben, dass man Segen erlangt. Den Segen kann man sich leicht verscherzen, indem man dann unweise redet, schlecht, was Schlechtes redet oder der Tonfall nicht richtig ist oder dass wir was Falsches sagen. Das gibt es auch, dass wir mehr sagen, als wir sagen wollen. Oder ungenau, es stimmt nicht so, wie ich es gesagt habe. Es war nicht in Ordnung. Oder manchmal denke ich mir nur etwas, wie es sein könnte, und ich sag's, so war's. Aber es könnte nur so gewesen sein, ich weiß es gar nicht. Dann ist besser, dass ich das nicht sage. Und also das ist das eine, über den Mund, muss man Acht geben. Und das andere sind die Füße. Vers 11. Ich lese nochmal Vers 10. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der, Vers 11, der biege ab vom Bösen und tue Gutes. Abbiegen, das tut man mit den Füßen. Also man geht einen Weg und dann biegt man ab. Dann macht man Kurve, ja. Und zwar vom Bösen. Das Wort kommt hier von scheu werden. Das ist wie das Pferd. Wenn das Pferd scheu wird, dann macht sie Kurve. Und so meint er hier. Manchmal ist es gut, wenn man scheu wird. Also wenn wir was Böses am Wege sehen, dann sollen wir ausweichen, weglaufen, nicht spielen, nicht flirten mit dem Bösen. Nicht spielen. Manchmal spielt man sich mit gewissen Dingen und dann explodiert es. Es gibt Dinge, wir haben Dinge im Leben, die haben gewaltige Kraft. Zum Beispiel die geschlechtliche Lust. Boah, das ist eine Kraft. Das ist Dynamit. Und wenn man da nicht aufpasst, das kann einem sehr schnell. Mir hat jemand gesagt, nein, keine Angst, wir haben da kein Problem. Ja, sie hatten sehr wohl ein Problem. Es kam dann zur Sünde. Und es ist wie der Physiker. Der Physiker erzählt sich von einem Physiker, ich weiß nicht mehr, jemand hat das erzählt. Ein Physiker hatte zwei explosive Stoffe und er wusste, man kann sie ein bisschen in die Nähe bringen und wenn sie zu nahe sind, explodieren sie. Ich weiß nicht, welche Stoffe das waren. Man braucht nur die müssen nicht ganz zusammen sein, die müssen nur in die Nähe kommen. Und ab einem Punkt explodieren sie. Und er spielte. Und er wusste nicht genau, ab wann. Und er wusste genau, wenn sie explodieren, ist er tot. Wisst ihr, was geschehen ist? Der Mann ist tot. Er hat so lange gespielt, bis es dann explodierte. Er suche Frieden und jage ihm nach, sagt Petrus dann weiter. Jagen, also schnell laufen, um das Gute zu tun. Das ist die andere Seite, oder? Auf der einen Seite weg, lieber vorsichtig, lieber zu weit weg, aber auf die andere Seite, wenn es um was Gutes geht, dann sollen wir schnell sein. Laufen, sagt Petrus. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Denn die Augen des Herrn, Gott schaut, wo sind Gerechte? Bitte, Gerechte, hier das Wort Gerechte bezieht sich auf Gläubige, er spricht zu Gläubigen. Gerechte, man kann als Gläubiger Man ist, erstens einmal, man ist gerecht in Christus. Das ist jeder Gläubige. Jeder Gläubige ist in Christus gerecht. Christus hat unsere Gerechtigkeit für uns gelebt. Und wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Und er hat unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen. Aber das meint er hier nicht. Hier spricht Petrus ist ein Mann der Tat. Er spricht von unserem gerechten Leben. Und er spricht hier vom Beten. Und er sagt, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Da meint er im praktischen Sinne die Gerechten, die gerecht wandeln, die gerecht leben. Gerecht heißt so richtig, wie Gott sich das vorstellt. Und Gott schaut, wo sind Gerechte, um sich mächtig zu erweisen. Gottes Augen durchstreifen die Erde und er schaut, wo sind Gerechte, wo sind Menschen, die an mir hängen, deren Herz an mir hängen. Dort möchte ich mich mächtig erweisen. Es geht ja so um Gebete, Gebetserhörung. Also, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren zu ihren Flehen. Also, da haben wir es, es geht ums Gebeten. Gott erhört die Gerechten. Im Jakobusbrief ist davon die Rede. Der Elia, ja, der war ein gerechter Mensch. Und der hat gebetet. Und seine Gebete waren kräftig. Und praktisch gesehen, viel vermag das Gebet eines Gerechten, eines Menschen, der mit Gott lebt und der mit dem Herrn, am Herrn hängt, ja, wo sich das auswirkt in seinem Leben. Seine Ohren sind gerichtet zu ihren Flehen, aber das Angesicht des Herrn ist gegen die oder auf die hingerichtet, zum Bösen gerichtet, die Böses tun. Das Angesicht des Herrn ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Das meint er jetzt auch Menschen, die jetzt gläubig sind und Böses tun. Und dann betet man und betet und betet und es geschieht nichts. Das Thema ist hier das Gebet. Also, man betet und es rührt sich nichts. Man fragt sich, wieso, was ist los? David betet einmal und sagt, Herr, erhöre mich um meiner Gerechtigkeit willen. Da geht es nicht um die Errettung, da geht es um praktisches Leben. Er sagt, Herr, du siehst, dass ich in Gerechtigkeit gelebt habe vor dir, jetzt bitte ich dich, erhöre mich. Das Angesicht des Herrn ist auf die gerichtet, die Böses, also gegen die gerichtet, die Böses tun. Das heißt, da wird er nicht erhören, eher noch etwas wird eine Züchtigung geschehen oder so. Ja. Und jetzt redet Petrus weiter in diesen Versen 13, 14. Und wer ist da, der euch Übles zufügen wird, wenn ihr Nachahmer des Guten werdet? Er sagt, wer Gutes tut, der bekommt, dem wird es gut gehen. Auch in der Welt, es wird dir niemand was Schlechtes tun, wenn du was Gutes tust. Gutes tun, es wird geschätzt werden in der Welt. Und wenn ihr Nachahmer des Guten werdet, wenn ihr Nachahmer werdet von guten Dingen, dann wird es euch gut gehen, dann werdet ihr auch Segen erleben. Jedoch, wenn ihr wegen der Gerechtigkeit zu leiden hättet, jedoch wenn ihr auch wegen der Gerechtigkeit zu leiden hättet, glückselige seid ihr. Er sagt, selbst wenn ihr leiden müsstet und es wäre wegen Gerechtigkeit, dann sollt ihr wissen, ihr seid selig zu preisen. Da dürft ihr euch freuen, weil ihr mit einem reinen Gewissen vor ihm steht und der Herr wird euch segnen dafür in der Ewigkeit, der Herr wird euch vielleicht jetzt schon segnen und ihr dürft euch einfach freuen, weil ihr für Christus leiden dürft. Also er redet hier so ermutigend für Christen, die leiden. Für uns ist das ein bisschen schwierig, wir stehen vielleicht nicht in Leiden und wir können uns da wenig hineinversetzen. Aber wenn man sehr viel Böses erduldet von Menschen rundherum, dann kann man das sehr gut verstehen, was Petrus hier meint. Also, wenn ihr auch wegen der Gerechtigkeit, also für was Gutes, indem ihr euch zu Christus stellt, leiden müsstet, glückselig seid ihr. Freut euch. Freut euch, dass ihr für den Herrn Jesus leiden dürft. Mit mir war mal ein Bruder in Rumänien und wir waren bei den Zigeunern und dann hat er Dann waren die Zigeuner waren zerstritten. Da waren zwei Zigeunerbanden. Aber die sagten alle, sie sind gläubig. Aber die haben sich getrennt. Die Zigeuner, die sind manchmal wie Kinder. Und da waren wir in beiden Gemeinden. Das heißt, vor allem dann in der einen Gemeinde. Und dann sagten die, ob wir zur anderen Gemeinde gehen sollen und predigen. Dann sagte er, wenn wir dort hingehen, die verhauen uns. Die schlagen uns. Dann sagt der Bruder, der mit mir war, mein Übersetzer, na komm, wir gehen hin. Ich habe noch nie das Vorrecht gehabt, um für Jesus geschlagen zu werden. Das war rührend. Es ist dann nichts dazu gekommen. Es gab keine Schlägerei und so. Aber es war rührend, oder, diese Hingabe. Ja, es ist was Schönes, mal für Jesus geschlagen zu werden. Das Schlagen selber tut weh. Aber die Tatsache, ich habe es für den Herrn eingesteckt, dann erträgt man das ganz anders. Ja, in den Versen 14 bis 22, was sollen wir nicht fürchten und was sollen wir fürchten? Es geht immer noch um Beziehungen. Fürchtet nicht ihre Furcht. Hier geht es um Beziehungen zu den Außenstehenden. Fürchtet nicht ihre Furcht oder ihren Schrecken, heißt es in manchen Übersetzungen. Also im Griechischen steht hier einfach, fürchtet nicht ihre Furcht oder ihr Furcht hervorrufendes Handeln und Tun und Reden. Die wollen euch einschüchtern. Das ist oft so. Außenstehende, denen wir vielleicht etwas von Christus vorgelebt haben oder vielleicht auch etwas gesagt haben, die ärgern sich an uns und dann wollen sie uns einschüchtern. Dann wollen sie uns in Unruhe versetzen. Und dann sagt er, wir sollen ruhig bleiben. Bleib ruhig. Fürchte nicht ihr furchterregendes Reden. Das will nur der Satan. Der Satan will, dass wir unruhig werden. Der Satan will, dass wir uns fürchten. Der Satan will, dass wir zittern. Vor dem Bösen brauchen wir nicht zittern. Vor Gott sollen wir zittern. Und wenn wir zittern, wir können auch zittern und gleichzeitig gehorsam sein. Paulus kam nach Korinth mit Furcht und Zittern. Es war viel Widerstand da. Und er kommt nach Korinth und es war schwierig für ihn, dort das Evangelium zu verkündigen. Mit zitternden Knien steht er da und predigt das Evangelium. Aber er predigt das Evangelium. Äußerlich schwach, aber die Kraft des Herrn war da. Und er sagt das dort im Korintherbrief, im zweiten Kapitel. Als wir zu euch kamen, kamen wir nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern wir kamen mit Furcht und Zittern. Aber Gott hat Kraft erwiesen durch dieses Wort. Ja, wir sollen uns nicht bestimmen lassen von dem, was sie uns da einreden wollen. Manchmal gibt es auch schwierige Dinge im Leben. Da steht man am Grab und man könnte nur weinen und weinen. Und doch darf man sich zum Herrn Jesus stellen und sagen, ja, Herr, man muss sich nicht bestimmen lassen von den Gefühlen. Nicht die Gefühle müssen unsere Seele leiten, sondern Gott soll unsere Seele leiten. Vers 15. Heiligt aber den Herrn Gott in euren Herzen, also in euren Inneren. Heiligt den Herrn Gott in euren Herzen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 8. Dort heißt es, heiligt den Herrn in euren Herzen. Seine Furcht, wie heißt es? Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Er sei eure Furcht. Jesaja 8, Vers 12 und Vers 13. Was heißt das? Heiligt aber den Herrn in euren Herzen. Heiligen, das Wort heiligen heißt absondern. Für jemanden auf die Seite stellen. Sie haben wahrscheinlich zu Hause Geschirr. Das haben sie auf die Seite gestellt. Das ist besonderes Geschirr für besondere Feste, oder? Das ist geheiligtes Geschirr. Vielleicht haben sie auch Besteck, Silberbesteck oder irgendwas Besonderes. Das ist geheiligtes Besteck. Das ist nur ganz für ganz bestimmte Sachen abgesondert vom normalen Gebrauch. Und so gab es auch bei den Juden geheiligte Gefäße und solche unnormale Gefäße. Die normalen Gefäße waren zum Kochen und die geheiligten Gefäße waren für den Tempel. Für den Tempeldienst, dort gab es heilige Gefäße. Und es gab auch heilige Kleider, die Priester anzogen, wenn sie in das Heiligtum hineingegangen sind. Die sind nur mit spezieller Kleidung hineingegangen in das Heiligtum. mussten sich umziehen sozusagen. Und Heiligen hat also mit Absondern zu tun, etwas für einen ganz bestimmten Zweck zur Verfügung stellen. Und wenn er hier sagt, wir sollen den Herrn heiligen, der Herr wohnt in mir, der Herr wohnt in uns, in jedem Gläubigen, und jetzt soll man den Herrn heiligen, dann heißt es, ich lasse nichts anderes herankommen, nichts anderes ist mir wichtig, nichts anderes soll mich bestimmen, er soll seinen besonderen Platz in meinem Herzen behalten können, nämlich den ersten Platz. Er will König in meinem Innern sein und er soll auch König bleiben, er soll auf diesem Thron bleiben. Nicht die Situation, nicht das, was auf mich zukommt und nicht die Sorgen sollen mich durcheinander bringen und sollen die Führung übernehmen in meinem Herzen, sondern der Herr. Was ist das Herz? Das Herz, liebe Geschwister, ist der Ort, wo man denkt. In der Bibel. Aus dem Herzen heraus kommen die Gedanken, die guten und die bösen Gedanken. Steht in Markus 7, Matthäus 15. Im Alten Testament, wenn Sie mal das Wort Herz nachschauen in der Bibel, machen Sie mal ein Wortstudium über das Wort Herz, dann werden Sie merken, das wird sehr, sehr häufig mit dem Denken gleichgesetzt. Wir sollen lieben, Gott lieben von ganzem Herzen, heißt mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Denken. Aber das Herz, das ist ja ein Bild. Das Herz, wir haben ja auch ein Herz. Das sieht man normalerweise nicht, müsste man extra aufschneiden, um das zu sehen. Das heißt, es ist verborgen. Das ist das Innere und es ist hier wie das Zentrum von unserem Körper, nicht ganz das Zentrum, denn das Zentrum ist eigentlich das Gehirn, aber das Herz und das Gehirn arbeiten zusammen. Aber das Herz ist, wir sagen ja auch im übertragenen Sinn, wir kommen jetzt zum Herz dieser Angelegenheit oder das Herz einer Sache. Dann meinen wir das Zentrum. Im Herzen der Stadt, im Herzen von Deutschland, da meint man in der Mitte, ja, im Zentrum. Und genau so, diese Art verwendet die Bibel, wenn es von dem inneren Menschen spricht. Der Mensch hat einen Leib, das ist der äußere Mensch, und ein Herz, oder das ist der innere Mensch. Wir könnten auch sagen, der Geist, Leib und Geist. Und im Herzen, also vom inneren Menschen, das ist der innere Mensch ist die eigentliche Persönlichkeit. Also hier, die eigentliche Persönlichkeit ist ein Geist. Hier sitzen lauter Geister heute Abend. Lauter Geister, umhüllt mit einem Leib. Aber das Entscheidende ist der Geist. Das, was wir sind. Wenn Leute uns kennen, dann sie kennen zwar unser Gesicht, aber das Eigentliche, was sie kennen, ist unser Herz, unseren Geist, unsere Persönlichkeit. Und natürlich kennen sie nicht alles, aber einiges kennen sie. Und wenn man den einen kennt man besser und den anderen schlechter. Und wenn man jemanden nicht kennt, dann kennt man nur das Foto. Ja, den habe ich schon mal gesehen, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Ich kenne nur den Leib, aber ich kenne nicht wirklich diese Person, die dahinter steckt. Und jetzt das Herz oder der Geist, im Inneren des Menschen, da gibt es mehrere Funktionen. Zum Beispiel, wir haben ein Gewissen. Das Gewissen ist auch im Herzen. Oder wir haben auch ein Denken. Und das Denken ist das Schaltzentrum des Herzens, also des inneren Menschen. Das ist der Teil des inneren Menschen, der alles steuert. Wenn der Kopf nicht mehr wäre, dann würde nichts mehr funktionieren. Wenn das abgeschnitten ist, mein Gehirn abgeschnitten ist vom Körper, geht gar nichts mehr. Und so ist im Geistlichen auch, wir haben einen inneren Menschen und der innere Mensch wird von unserem Denken gesteuert. Das heißt, das ist das Schaltzentrum, wie das Büro, das Hauptbüro, ja, des Menschen, der Persönlichkeit des Menschen. Und da soll der Herr Jesus Christus einen geheiligten Ort haben, einen geheiligten Platz, das heißt einen ihm zugeordneten besonderen Platz. Und wenn er sagt, heiligt den Herrn in euren Herzen, dann heißt es, gebt ihm den abgesonderten Platz und lasst ihn diesen Platz weiterhin bleiben, nämlich den ersten. Er soll an der König bleiben. Nichts anderes soll den Platz einnehmen. Wenn wir mitten in einer Schwierigkeit stecken, wenn wir aufgewühlt sind, was machen wir dann? Da müssen wir aufpassen, müssen wir beten, Herr, bitte mach mich wieder ruhig. Nicht meine Aufwühlung und meine innere Erregtheit sollen mich steuern, sondern du sollst mich steuern. Du siehst, dass ich jetzt nervös bin, Herr. Bitte mach mich wieder ruhig. Ein Bruder schreibt, übe die Verbindung mit Gott, wenn die Sonne scheint, damit sie dann da ist, wenn der Sturm kommt. Wir müssen schauen, dass wir, wenn es ruhig ist, mit Gott in Verbindung bleiben, weil wenn dann der Sturm kommt, dann sind wir innerlich aufgewühlt, ja? Und dann soll man auch beten können noch. Dann soll man nicht vergessen, dass wir ja eigentlich noch beten hätten sollen. Wenn wir die Gelegenheit nicht wahrnehmen zu beten, wenn der Herr uns die Gelegenheit gibt zu beten, dann werden wir versagen, wenn der Sturm kommt. Wenn wir dort die Beziehung zum Herrn stark gemacht haben und es uns zur Gewohnheit geworden ist zu beten, dann beten wir fast automatisch auch dann, wenn der Sturm kommt. Also immer lernen, schnell sein mit Beten. Schnell mit die Verbindung mit Gott, die muss schauen, dass wir die schnell halten. Petrus weiß, wovon er spricht. Petrus hatte auch einmal eine Zeit erlebt, da kam der Sturm. Aber da konnte er nicht mehr beten, da war es zu spät. Der Herr Jesus hat zu den Jüngern gesagt, zu Petrus, Johannes und Jakobus, er sagt, kommt mit mir beten. Jetzt, betet mit mir. Und sie gingen an einem Ort in Gethsemane, im Garten, sie knien sich nieder und er sagt, bleibt da und betet. Und er geht ein Stück weiter und betet. Dann kommt er zurück, was haben sie gemacht? Geschlafen. Zu einem Zeitpunkt, wo es unendlich wichtig gewesen wäre, zu beten. Dann haben sie geschlafen. Und was passiert dann? Ja, dann kommen die Soldaten und dann geht's los. Und da war keine Zeit mehr zum Beten. Dann ging Schlag auf Schlag. Und was macht Petrus? Er macht immer das Verkehrte. Wenn er still sein soll, dann zieht er das Schwert und haut rein und der Herr muss das alles wieder in Ordnung bringen. Und wenn er ein Zeugnis ablegen soll für den Herrn, dann sagt er, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Er macht gerade das Verkehrte. Und der Herr wusste, wann er reden soll und wann er schweigen soll. Warum wusste er das? Warum? Weil er gebetet hatte, weil er in Verbindung mit Gott stand. Er stand dort in Gethsemane ganz stark in Verbindung mit Gott und er blieb in Verbindung mit Gott, als der Judas kam und die Soldaten und als er abgeführt wurde. Er wusste, wann reden und wann schweigen. Er hat das vorgelebt. Also lernen wir bei Sonnenschein zu beten, damit wir dann, wenn das Gewitter kommt, auch noch beten. Und lernen wir bei Sonnenschein dem Herrn den richtigen Platz zu geben im Herzen, damit auch dann den richtigen Platz hat, wenn das Gewitter kommt. Dann werden sich dann die Wogen wieder glätten innerlich. Dann werden wir wieder ruhig, werden wir gefasst sein. Außen ist vielleicht laut und stürmig und alles möglich. Ich meine jetzt im Bilde gesprochen. Außen haben wir viel Probleme, links und rechts und alles könnte einem sehr ärgern. Und wir bleiben ruhig. Wie in einem Wirbelsturm, gell? In der Mitte ist es ganz still. Rundherum ist alles sehr, 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 sehr unruhig, aber ganz in der Mitte des Wirbelsturms ist windstill. Ja, da müssen wir schauen, dass unser Vertrauen auf den Herrn bleibt. Und Petrus möchte die Geschwister ermutigen. Er weiß, es gibt einen Kampf. Er weiß, die Gläubigen stehen da mittendrin. Und die sollen ein Zeugnis ablegen, da mitten in dieser Welt. Er weiß, sie haben einen harten Stand. Er weiß, sie erleben Verfolgung, sie erleben Leiden. Und sie sollten dem Herrn vertrauen. Und sie sollten beten. Mancher findet es schwer, dem Herrn zu vertrauen. Warum? Weil er vielleicht zu wenig auf den Herrn schaut und den Herrn zu wenig kennt. Wenn irgendjemand dem Herrn zu wenig vertraut, dann muss er sich umschauen, dass er mehr Informationen bekommt über den Herrn. Denn wenn wir viel Informationen haben über den Herrn, dann wissen wir, wie der Herr ist. Und dann werden wir merken, dann tun wir uns leichter, ihm zu vertrauen, weil wir ihn dann kennen. Aber wenn man jemanden nicht gut kennt, dann vertraut man ihm nicht so gut. Also hier einfach heiligt den Herrn in euren Herzen. Und dann Vers 16, seid immer bereit zu einer Verteidigung oder Vers 15, seid immer bereit zu einer Verteidigung vor jedem, der um einen Grund bittet, um ein Wort über die Hoffnung in euch und das mit Sanftmut und Furcht und habt dabei ein gutes Gewissen. Also jetzt kommt er darauf zu sprechen, was ihre Aufgabe ist in der zwischenmenschlichen Beziehung in der Welt. Er sagt, das Wichtigste ist, ihr seid ein Zeugnis. Seid bereit zum Zeugnis. Und wenn man bereit sein will, ein Zeugnis zu sein, dann muss man bereit sein zu leiden. Man denkt sich immer, alles ist nicht am Platz. Und wenn ich was rede mit jemandem, dann spotten die und dann reden die dumm und dann lachen die. Und dann, das will ich nicht. Und aber manchmal weiß man, jetzt sollte ich aber was sagen, aber man hält den Mund, weil man denkt sich, ja, die wollen ja sowieso nichts hören. Und die ärgern, die reden dann nur auf mich ein und das ist alles ungemütlich und schwierig. Und Petrus sagt, seid bereit, wenn die Gelegenheit sich gibt, wenn sie fragen, wenn irgendwie eine Situation da ist. Manchmal kann man ein Zeugnis ablegen und manchmal kann man ausweichen. Also immer. Immer kann man entweder das Zeugnis ablegen oder ausweichen. Es gibt immer so Möglichkeiten. Jemand fragt mich, ja, was sind Sie vom Beruf, was machen Sie? Das ist bei mir dann leicht, da kann ich gleich anfangen, gesagt, ja, ich bin Bibellehrer. Und da kann ich mich von der Bibel reden. Ich könnte aber auch sagen, ah ja, ich bin Theologe und ich reise umher und halte irgendwelche Vorträge. Aha. Aber wenn ich sage, ich bin Bibellehrer oder ich lehre das Wort Gottes, was ist das, was machen Sie? Und da gibt es ein Gespräch. Und manche denken sich, oh, Bibellehrer, was ist das jetzt, oder? Aber dann muss ich jetzt weiterreden. Wenn ich jetzt nicht weiter was sage, dann, ja, das ist unangenehm und die Leute, die gehen dann weiter. Aber wenn man dann erklärt, wissen Sie, das ist eine der besten Sachen, die ich mache, die man nur machen kann, mit Menschen über die Bibel zu reden. Kennen Sie die Bibel? Und dann kann man ein bisschen reden, oder? Man muss natürlich Acht geben, dass man nicht dort redet, wo die Leute sowieso nicht reden wollen. Und dann ist es sehr peinlich. Ich war mal im Zug und habe meine Bibel ausgepackt und ich wollte ein bisschen Bibel lesen und gerade habe mich noch gar nicht niedergesetzt im Zug, habe die Bibel rausgenommen aus der Tasche und habe sie da hingelegt und dann ist der gegenüber, so schräg gegenüber sitzt ein Mann und sagt, ah, das sieht aus wie die Bibel. Und er redet so laut, dass im ganzen Abteil 20 Leute oder wie viele Leute, alle haben das gehört. Und ich dachte mir, wieso redet denn der so laut? Ja. Und dann hat er ganz laut weitergeredet. Ja, was machen Sie mit der Bibel und so? Und dann habe ich gesagt, ich bin Bibellehrer. Und dann begann ein Gespräch und er hat so laut geredet, alle im ganzen Abteil haben mitgehört. Und dann hat er mich gefragt, ja und glauben Sie eigentlich, dass an die Hölle, gibt es denn sowas? Glauben Sie, dass man in die Hölle kommt, wenn man nicht an Jesus glaubt und so weiter? Was muss ich jetzt sagen? Soll ich sagen, nein, das ist jetzt nicht so wichtig. Nein, ich musste antworten. Und die haben da alle, ich habe es gemerkt, da links und rechts, die haben da so ein bisschen, oh, was ist denn das für einer? Aber das ist auch mal gut, denn wenn es der Herr so geführt hat, ja gut, wenn der so laut spricht, da musste ich auch laut sprechen, damit man die Antwort auch noch hört. Aber es war gut. Auf diese Weise konnte man ein bisschen was weitergeben. Und also, aber manchmal dann denkt man sich, nein, ich will jetzt nicht reden über das Ganze. Und dann wäre es, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, zu reden. Und dann ist es schade. Die Leute haben nichts gehört. Aber der hätte vielleicht was hören können. Ich meine nicht, dass wir aufdringlich sein sollen, und das meint Petrus auch nicht. Wir sollen nicht einfach jetzt jeden an die Gurgel kommen und sagen, bist du schon bereit zum Sterben? Ja, das geht nicht. Ja, wie der Mann, die kennen das, oder? Der Metzger, der da das Messer geschärft hat und er denkt sich, oh, ich muss es tun, ich muss ein Zeugnis ablegen, ich muss es tun. Und dann fragt er, sind Sie zum Sterben bereit? Und er hat das Messer in der Hand. Ja. Ja. Also, wem sollen wir, sollen immer bereit sein, sagt Petrus, wem gegenüber? Dem, der Rechenschaft fordert, dem, der fragt, über die Hoffnung in uns. Nun, manche wissen nichts über unsere Hoffnung. Dann müssen wir zuerst von der Hoffnung reden. Aber wenn er dann fragt über die Hoffnung, warum hast du eine Hoffnung? Wieso fürchtest du dich nicht vor dem Tod? Oder wieso lebst du so, wie du lebst? Ja, ich lebe für eine andere Welt. Mein König ist Jesus Christus und ich lebe für die andere Welt. Was ist das für eine andere Welt? Dann erzählt man von der anderen Welt. Und wie? Mit Sanftmut. mit Sanftmut. In einer respektvollen, barmherzigen Weise. Sanftmut, das ist die Art Jesu Christi. Ich bin sanftmütig und bin demütig und ja, demütig von Herzen, sanftmütig. Matthäus 11, Vers 29. Nicht mit einer, nicht von oben herab, mit Hochmut oder mit harter, auf harte Weise oder mit dem Gericht drohen gleich. Mit Sanftmut einfach das Zeugnis ablegen. Und habt dabei ein gutes Gewissen, damit die, die eure gute Lebensführung in Christus Jesus beleidigen, in dem üblen Reden über euch, als ob ihr Übeltäter wäret, beschämt werden. Habt dabei ein gutes Gewissen, damit sie beschämt werden. Er sagt, euer Gewissen soll gut sein, weil ihr gut lebt. Es muss klar, muss den anderen Leuten klar sein, der steht hinter seinen Worten. Der lebt das auch. Wenn die anderen merken, der lebt das gar nicht, der schreit mit seiner Frau, wenn die Tür zu ist und so, naja, dann ist keine gute Sache. Hier könnten wir jetzt kurz unser Lied singen. Vers 17, denn es ist besser, wenn Gottes Wille es so haben will, dass ihr für Gutes tun leidet, als für Böses tun, weil auch Christus ein für alle Mal für Sünden litt. Ein Gerechter für Ungerechte, damit er uns zu Gott hinführe. Er wurde nämlich einerseits zu Tode gebracht am Fleisch, andererseits lebendig gemacht durch den Geist. Jetzt ist, Petrus ist immer noch beim Thema Leiden. Er weiß es, wir sind hineingestellt in eine Welt und da gibt es zwischenmenschliche Beziehungen und diese Auseinandersetzungen, das hat, bedeutet Leiden. Er sagt, wir sollen ein gutes Gewissen haben, denn es ist besser für das Gute zu leiden als für das Böse, das ist klar. Aber zum Leiden, jetzt kommt er richtig so in Fahrt, jetzt ist er wieder beim Thema, zum Leiden, da ist Jesus Christus das Vorbild. Und er ist schon wieder bei Christus. In Kapitel 1 kommt er gleich zu Christus. In Kapitel 2, als er über die Knechte geredet hat und über die Probleme, die sie haben, oder? Und das Unterordnen. Und dann kam er zu Christus wieder, am Ende von Kapitel 2. Jetzt am Ende von Kapitel 3 ist er wieder bei Christus. Immer wieder, man merkt, der Apostel Petrus lebt eng mit Christus und Christus ist sein Vorbild. Christus ist, nach dem richtet er sich aus und er denkt viel über Christus nach. Und wenn er predigt, wenn er schreibt, wenn er spricht, Christus ist, das ist, er ist schnell wieder bei Christus. Und hier sagt er, schaut, das, was uns zur Leidensbereitschaft motivieren soll, das ist das Leiden Christi. Schaut, wie er gelitten hat. Und wenn er vom Leiden spricht übrigens, vom Leiden Christi, wenn er sagt, Christus hat gelitten, dann meint er natürlich Leiden bis zum Tod. Er meint nicht, er hat ein bisschen gelitten und dann ist er aus dem Leiden wieder rausgekommen und es ging wieder gut. Nein, er litt so viel, bis er gar nicht mehr leiden konnte, dann starb er. Er litt bis zum Tod. Wenn Christus gelitten hat und gestorben ist als Leidender, dann sollen auch wir bereit sein zu leiden, sagt er. Ja, Leiden ist natürlich verschieden verteilt. Der eine leidet mehr, der andere weniger. Gott hat für jeden einen speziellen Weg. Das ist seine Sache. Mancher sagt, aber wieso schon wieder ich? Und schon wieder ich muss leiden. Wir vergessen dann oft, dass wir eigentlich keine Rechte haben. Wir haben kein Recht, dass wir sagen können, ich habe ein Recht, dass ich ohne Leiden durchs Leben gehen darf. Die anderen, die sollen vielleicht leiden, aber ich habe ein Recht, ohne Leiden zu leben. Wir haben gar keine Rechte, Geschwister. Und ich weiß, das ist schwer anzunehmen, vor allem wenn man mittendrin steht im Leiden. Und wenn das noch einer sagt, der selber nicht leidet, dann ist es noch schwieriger, oder? Aber hier spricht Christus. Hier spricht Christus durch Petrus. Und er sagt, schau, was Christus gelitten hat. Christus hat einmal für Sünden gelitten, das heißt ein für alle Mal. Es darf nie mehr ein Opfer geben, dieses Opfer, das er gebracht hat durch sein Leiden, das wird nie mehr wiederholt, das ist ein für alle Mal gelitten worden. Übrigens, die katholische Kirche sagt, wissen Sie das? Die katholische Kirche sagt, das Opfer Jesu wird jeden Sonntag wiederholt. Immer bei der Messe wird es wiederholt. Der erste Papst habe das gesagt. Der erste Papst, wissen Sie, die katholische Kirche, wissen Sie, wer die meinen, dass der erste Papst ist? Petrus. Deshalb haben sie einen Petrusdom in Rom. Die meinen, der Papst, der Petrus war der erste Papst. Was sagt der Petrus? Was sagt er hier? Der Apostel Petrus. Christus hat ein für alle Mal gelitten, dass sein Opfer wird nicht wiederholt und auch nicht unblutig in der Messe. Er hat für Sünden gelitten, ein für alle Mal. Und wir, wenn wir leiden nicht für Sünden, für die Sünden anderer, wir leiden auch nicht für die eigenen Sünden. Christus hat unsere Sünden getragen, hat für unsere Sünden gelitten. Wenn wir leiden, dann leiden wir, weil wir für Christus leben, weil wir für Christus da sind in dieser Welt, weil wir uns zu ihm stellen. Vielleicht leiden wir auch selbst verschuldet, das gibt es ja auch. Vielleicht leiden wir einfach an den Folgen des Sündenfalls. Unser Körper wird schlechter, das merkt jeder irgendwann in seinem Körper. Ah, jetzt kommt der Rücken und jetzt kommen die Augen und jetzt kommt dieses und jenes. Wir haben alle zu leiden an den Folgen des Sündenfalls, aber er spricht hier von einem Leiden für die Gerechtigkeit. Das heißt, man leidet, weil man auf der Seite Jesu Christi steht und in dieser Welt ein Fremdkörper ist. Und das ist mit einem Leiden verbunden. Und er sagt, Christus hat gelitten als Gerechter für die Ungerechten. Das hat nur er getan, da ist er allein mit seinem Leiden. In diesem Leiden können wir ihm nicht nachfolgen. Aber er hat uns ein Beispiel hinterlassen, dennoch. Er litt als Gerechter für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Sein Leiden hatte eine wunderbare Auswirkung. Er hat uns dadurch zu Gott geführt. Ganz, ganz in die Nähe Gottes. Jetzt dürfen wir Gemeinschaft mit Gott haben. Einerseits getötet am Fleisch. Ja, am Fleisch, da wurde er getötet. Dort am Kreuz. Andererseits lebendig gemacht am Geist. Das bezieht sich auf die Auferstehung. Der Körper wurde auch lebendig gemacht. Aber was er hier meint ist, dass er wurde durch den Heiligen Geist wurde der Körper dann wieder herausgeholt und mit dem Geist wieder verbunden, sodass er dann mit einem neuen Körper, also mit einem verwandelten Körper, dem alten Körper, der verwandelt war, dann vor den Jüngern gestanden ist. Was wichtig ist, es gab ein Ende mit dem Leiden. Irgendwann war das Leiden zu Ende für Christus. Und es wartete die Herrlichkeit. Es ging vom Leiden zur Herrlichkeit. Und das ist eine Ermutigung. Das Leiden hat eine Endstation und es geht dann in die Herrlichkeit. Und da heißt es auch am Ende des Kapitels, wenn ich jetzt die schwierigen Verse ein bisschen überspringen darf, dann heißt es dann in Vers 21 durch die Auferstehung Jesu Christi, Vers 22, der zu Rechten Gottes ist, nachdem er in den Himmel gegangen ist und himmlische Boten, also Engel und Autoritäten und Kräfte sind ihm unterordnet. Jetzt ist er in der Herrlichkeit, jetzt ist er zur Rechten Gottes, jetzt sind ihm alle Mächte unterworfen, jetzt leidet er nicht mehr in dieser Hinsicht. Und dann weiter, Vers 19, in dem Geist, lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und zu den Geistern, die in einem Gefängnis waren, verkündete, die im Unglauben ungehorsam waren, einst, als die Geduld Gottes ein für allemal am Warten war, in den Tagen Noahs, während eine Arche zubereitet wurde, in die wenige, das heißt 8 Seelen, hineingingen und hindurch gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Hier sagt Petrus, dass Christus im Geist hingegangen war oder hingegangen ist, nicht in ein Gefängnis. Steht nicht da, dass er in ein Gefängnis gegangen ist. Schauen Sie genau hin. Im Geist ging er hin und verkündete Geistern, die in einem Gefängnis waren. Jetzt ist die Frage, wann ist Jesus im Geist hingegangen? Manche meinen, zwischen Tod und Auferstehung ist er im Geist irgendwo hingegangen und hat irgendwo gepredigt. Das könnte man meinen, aber er hat ja schon von der Auferstehung gesprochen. Er sagte in Kapitel 3, Vers 18, dass er lebendig gemacht wurde durch den Geist. In diesem Geist ist er hingegangen. Ja, wann ist er hingegangen? Wir müssen da ein bisschen schauen. Petrus redet hier sehr knapp und wir müssen hier ein bisschen achten auf seine eigene Sprache. In Kapitel 1, Vers 11 haben wir gelesen vom Geist. Kapitel 1, Vers 11. Da waren die Propheten, die haben geforscht, auf welche Zeit der Geist Christi hindeutete, der in ihnen war. Also die Propheten im Alten Testament, die hatten den Geist Christi. Der Geist Christi war in den Propheten. Vor langer, langer Zeit war der Geist Christi in den Propheten schon gewesen. Und Noah war auch ein Prophet. Der war ein Verkündiger der Gerechtigkeit, ein Prediger. Und er hat gepredigt durch den Geist. Welchen Geist? Den Geist Christi. Und Petrus nimmt hier den Vergleich mit der Zeit Noahs. Er sagt, ihr seid wenige dort in Asia, in Pontus und Galatien, Kappadokien und wo das ist, in der Türkei, heutigen Türkei. Ihr seid wenige Christen und ihr habt einen großen Auftrag und ihr sollt Zeugen sein. Und die ganze Welt, es sieht aus, als ob die ganze Welt gegen euch ist. Und ihr seid ein paar Leute. Das ist wie die Zeit von Noah. Da waren viele Menschen, die lebten ihr eigenes Leben dahin und da waren ein paar Gerechte waren da. Und die haben gepredigt, der Noah, und vielleicht haben seine Söhne auch gepredigt, das weiß ich nicht. Aber Noah hat gepredigt. Und wem hat er gepredigt? Oder wie hat er gepredigt? Ja, durch den Geist. Das heißt, Gott hatte den Noah ausgerüstet mit dem Geist Christi, der war in Noah und hat damals gepredigt. Und wem hat er denn gepredigt? Ja, den Menschen. Welchen Menschen? Den Menschen, die gefangen waren. Ja, wo waren denn die Menschen gefangen damals? Die waren in einem Gefängnis, sagt Petrus. Genauso wie heute. Die Menschen sind in einem Gefängnis. Damals waren die Menschen auch in einem Gefängnis. Was war das Gefängnis? Wir haben mehrere Stellen in der Bibel, die uns zeigen, dass die Menschen, die nach ihrer Lust und Laune leben, in einem Gefängnis leben. Zum Beispiel im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 25, ist die Rede von dem Teufel, der einige Menschen, Vers 26, von dem Teufel, der einige Menschen lebendig gefangen genommen hat, um seinen Willen zu tun. 2. Timotheus 2, Vers 26, es ist das Anliegen des Paulus, dass sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie gefangen genommen wurden, um seinen Willen zu tun. Da waren Menschen in einem Gefängnis von Teufel. Der Teufel hat sie gepackt und hat sie verführt, hat eine Schlinge gelegt und hat sie gefangen genommen. Oder in Jesaja 61, Vers 1 lesen wir, Freiheit auszurufen den Gefangenen. Das Evangelium soll denen gebracht werden, die gefangen sind, gefangene Menschen. Psalm 68, Vers 19, du fuhrtest auf in die Höhe, du führtest Gefangene gefangen. Er fuhr in die Höhe auf und hat Gefangene gefangen genommen. Oder Psalm 59, Vers 13, lass sie gefangen werden in ihren Hochmut. Psalm 59, Vers 13, lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut. Johannes 8, Vers 34, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Also waren die Menschen, die zur Zeit Noahs lebten, in einem Gefängnis? Und ob? Ein furchtbares Gefängnis, aber das Gefängnis haben sie sich selber geschaffen. Also, jetzt sagt der Apostel Petrus, in diesem Christus war damals in Noah der Geist Christ, zu dieser Zeit damals, im Geist, war Christus damals in Noah hingegangen und hatte verkündigt. Er sagt, Christus war schon lange Zeit unterwegs vor euch. Christus war schon zur Zeit Noah unterwegs, nämlich durch den Geist, und hat den Geistern verkündigt. Die Botschaft ging von Geist zu Geist. Und diese Menschen dort, diese Geister dieser Menschen, die lebten, die warteten Die lebten in Sünde und Gott hat ihnen das Gericht verkündigt. Sie waren ungehorsam. In 1. Mose 6 lesen wir, Gott sprach, mein Geist soll nicht ewiglich im Menschen rechten. Gott sagt, mein Geist, der Heilige Geist, der Geist Christi soll nicht ewiglich in dem Menschen wirken und ihn von der Sünde überführen und ihm ein schlechtes Gewissen machen. Das hat er jetzt lange genug getan, sagt. Lange genug hat Gott durch den Geist an diesen Menschen gearbeitet, in ihnen, von außen in ihnen gearbeitet, in ihrem Gewissen. Mein Geist soll nicht ewig im Menschen rechten, denn er ist Fleisch. Ich gebe ihnen noch 120 Jahre. 120 Jahre hat Gott eine Frist gesetzt. Gottes Geist rechtete und wirkte in den Menschen, im Inneren der Menschen, um sie zur Umkehr zu führen. Wie hat er das gemacht? Durch die Botschaft. Die Botschaft ging von Geist Noahs, das war der Geist Christi in Noah, von Geist zu Geist. Und zur Zeit von Petrus, was hat Petrus gesagt in Kapitel 1 am Ende? Was hat er gesagt? Wie wird das Wort verkündigt? In Kapitel 1, Vers 12. Kapitel 1, Vers 12. Denen geoffenbart wurde, dass sie nicht sich selbst zu Diensten standen, aber uns mit dem, was euch nun als Botschaft weitergegeben wurde, durch die, die euch die gute Botschaft sagten, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Die Evangeliumsverkünder, wie haben sie die Botschaft verkündigt? Durch den Geist. Wie zur Zeit Noahs. Wie hat er das Evangelium verkündigt? Durch den Geist Christi. Wie haben die Apostel das gemacht? Auch durch den Geist Christi. Und wie sollen die Menschen von Pontus und Galatien und Kappadokien, wie sollen die das machen, die Gläubigen? Auch durch den Geist Christi. Der Geist Christi wohnt in jedem Gläubigen. Und sie sollen bereit sein zu zeugen von Christus. Und er gibt jetzt dieses Beispiel von der Zeit Noahs. Damals war also schon der Geist hingegangen und hat den Menschen, die damals in einem Gefängnis waren, verkündigt. Was hat er ihnen verkündigt? Kommt in die Arche. Es gibt einen Rettungsweg, sonst kommt ein schreckliches Gericht über euch. Das war die Verkündigung. Der Geist Christi hat damals gepredigt in Noah. Und sein Ziel war, sie zu befreien und sie zu retten. Aber sie wollten sich nicht vor dem Zorngericht retten lassen. Sie wollten sich nicht befreien lassen. Sie haben sich gedacht, nein, nein, es kommt schon kein Gericht. Was hat Gott dann gemacht? Dann hat Gott gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht befreit werden wollt von eurem Gefängnis, dann wird euch die ganze Welt zum Gefängnis werden. Was passierte? Das Wasser kommt und kommt und kommt und jetzt kommen sie nicht mehr aus. Jetzt sind sie noch mehr gefangen. Es kam das Gericht. Ja, das war das letzte Mal, dass Gott wartete. Ein für alle Mal heißt es dort. Als Gott ein für alle Mal wartete. Vers 20, diese Menschen, die im Unglauben ungehorsam waren, einst als die Geduld Gottes ein für alle Mal am Warten war. Er hat gesagt, 120 Jahre warte ich noch, ein für alle Mal, aber dann ist Schluss. In den Tagen Noahs, während eine Arche zubereitet wurde, in die wenige, das heißt 8 Seelen hineingingen und durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Also die in die Arche gingen, das waren nur 8 Leute, so wenige. Und jetzt, sagt Petrus, wie viel seid ihr? Ja, ein paar Christen sind wir, kleine Gemeinden, es sind nur so wenige. Wir sind gerettet durch Christus. Das heißt, wir werden gerettet. Es kommt ja ein schreckliches Gericht. Petrus sagt, es kommt ein ganz schlimmes Gericht in der Zukunft. Ein Gericht mit Feuer. Im 2. Petrusbrief schreibt er davon, auch in Kapitel 4, Vers 7, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Das Ende ist nahe, das Gericht kommt, jetzt braucht man einen sicheren Hafen, wo man hinkommen kann, damit man nicht in dieses Gericht kommt. Wie wird man gerettet vor diesem ewigen Gericht? Man muss in die Arche. In welche wenige, das heißt 8 Seelen hineingingen und durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Gerichtswasser, die Sintflut. Und dann in Vers 21 kommt ein Bild von der Taufe, welches als Abbild auch uns jetzt bewahrt und rettet. Die Taufe, nicht ein Entfernen des Schmutzes am Fleisch, sondern eine verpflichtende Erklärung eines guten Gewissens an Gott. Und jetzt bekommen Sie eine Hausübung. Jetzt dürfen Sie die ganze Nacht über diesen Vers nachdenken. Und morgen sind wir alle vorbereitet für den Vers. Gut, wollen wir hier schließen. Jemand hat gesagt, am spannendsten Punkt hört er auf. Meine Kinder haben oft gesagt, gerade wenn die Geschichte so spannend wird, hörst du auf. Der Herr Jesus hat dann manchmal auch ganz an spannenden Punkt aufgehört. Ja, gut. Wollen wir jetzt beten noch gemeinsam?